Es war im Jahr 1865, als der französische Jurist und Politiker Édouard René Laboulaye nach Ende des amerikanischen Bürgerkrieges auf die Idee kam, man müsste doch der Freiheit in Amerika mal ein Denkmal setzen. Also er als Franzose in Frankreich kam auf diese Idee, weil er war irgendwie total davon angetan, von der Freiheit und den Möglichkeiten, die es da in Amerika so gibt. Und dass sich jetzt in Amerika die Nordstaaten durchgesetzt hatten und damit die Abschaffung der Sklaverei zumindest angedacht war oder sich, wie er hoffte, sich durchsetzen würde. Der Gedanke reifte dann weiter, als er den Gedanken mal so äußerte. Da war ein Bildhauer dabei, der Bartholdy hieß. Und dieser Bartholdy, der reiste eines Tages nach Amerika, ich glaube es war 1871, und als er in New York ankam, sah er so ein kleines Eiland, so ein kleines Inselchen in der Bucht von New York und dachte sich, ja, das könnte doch der richtige Platz sein. Der Gedanke reifte weiter und 1886 schließlich schenkte das französische Volk dem amerikanischen Volk eine Statur für die Freiheit, eine Freiheitsstatur. Diese Statur soll eigentlich darstellen die römische Göttin Libertas, die für Freiheit in Rom stand. Eine Göttin, die für die Freiheit der freien Römer stand. Und das Spannende finde ich jetzt, wenn man diese Geschichte dieser Göttin ein bisschen nachliest, ist, dass sich vor allem die freien Leute in Rom, die waren ja nicht alle frei, dieser Göttin zugewandt haben und sagten, das ist doch unsere Göttin für die Freiheit, weil wir so frei sind, wir römischen Bürger. Aber in Rom und im Römischen Reich gab es natürlich noch einen Haufen Massen mehr Leute als nur römische Bürger. Das waren dann Bürger zweiter Klasse oder sogar dritter Klasse, Sklaven, die eben nicht frei, die unfrei waren. Und ich finde das ganz bezeichnend, wenn man so die Geschichte von Amerika sich ein bisschen reinversetzt. Wir waren ja letztes Jahr in Amerika und haben uns ein bisschen damit befasst auch. Ich bin immer jemand, der liest dann auch gerne einiges dazu, auch zur Geschichte. Und es ist ganz spannend, dass 1886 zwar die Freiheitsstatue aufgestellt wurde, aber bis der Weg bis dahin, dass schlussendlich die Menschen wirklich frei waren, zumindest mal in Bezug auf ihre Hautfarbe, hat noch ein halbes Jahrhundert, mehr als ein halbes Jahrhundert länger gedauert, bis es einigermaßen frei war. Und auch heute ist es noch eigentlich, wenn meine Informationen stimmen, noch immer so, dass farbige Amerikaner im Durchschnitt deutlichst weniger verdienen als weiße Amerikaner. Und wenn man sich so hört, was der amerikanische Präsident so auf Twitter twittert, dann haben es auch die Migranten, die jetzt da so sind, nicht wirklich frei. Also sie sind nicht wirklich frei da in dem, was sie tun oder lassen können. Freiheit. Heute soll es um Freiheit gehen. Ich habe meine letzten 5 Predigten zum Unterwegssein gehalten. Und beim Unterwegssein mit mir selbst, mit Jesus, mit anderen, mit der Gemeinde und mit der Gesellschaft, bei diesem Unterwegssein habe ich immer eine Sache immer wieder betont, und das ist, dass ich selbstbestimmt und eigenverantwortlich bin. Und ich habe mir so gedacht, als ich darüber predigte, eigentlich müsste man dazu nochmal einen Abschluss machen, also nicht zum Unterwegssein. Da haben wir uns jetzt genug mit befasst und wir haben die verschiedensten Fahrzeuge hier im Raum gehabt. Heute mal ganz ohne kreative Sonderaktionen hier. Aber ich habe gedacht, wir müssten das inhaltlich nochmal abschließen, diesen Gedanken zum Selbstbestimmtsein und eigenverantwortlichen Handeln. Und habe mir gedacht, ja, wie ist das eigentlich mit unserer Freiheit? Also inwieweit bin ich denn jetzt wirklich verantwortlich oder mache ich einfach das, was Gott sagt? Mache ich einfach das, was mir andere Christen sagen? Gibt es irgendwelche klare Regeln, die ich befolgen muss? Oder bin ich frei von allem? Wie eigenverantwortlich und selbstbestimmt bin ich denn nun wirklich als Mitglied unserer Gemeinde oder auch als Besucher unserer Gemeinde, als Christ in Gottes Reich? Und genau darum soll es jetzt heute gehen. Und ich habe das mal überschrieben mit dem Titel Meine Freiheit in Christus. Aus einer Fülle von Bibelstellen, ich habe extra nochmal nachgeschaut, so verschiedene Konkordanzprogramme durchlaufen lassen. Also es gibt echt viele Bibelstellen, wo das Wort Freiheit drin vorkommt und wo auch Freiheit für Christen thematisiert wird. Und ich habe jetzt mal 3 ausgewählt. 3 Bibeltexte. Jeweils aus dem Zusammenhang, und wir werden diese 3 Bibeltexte nacheinander betrachten Bei den ersten beiden Bibeltexten werde ich sie auch lesen. Beim letzten, der wäre eigentlich 5 Kapitel lang, da lasse ich das lesen. Da habe ich ein paar Verse von abgedruckt und werde aber einfach ein bisschen was dazu erzählen. Genau, wir fangen mal mit dem ersten Bibeltext an. Und zu jedem Bibeltext habe ich jeweils eine Aussage formuliert. Zum ersten Bibeltext ist die Aussage, Jesus macht frei. Und der dazugehörige Bibeltext steht im Johannesevangelium, Kapitel 8, ab Vers 31. Ich habe den abgedruckt aus der Neues Leben Bibel. Jesus sagte zu den Menschen, die nun an ihn glaubten, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber wir sind doch Nachkommen Abrahams, sagten sie. Wir sind nie Sklaven von irgendjemand gewesen. Warum redest du dann von Freimachen? Was meinst du damit? Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave ist kein Familienmitglied. Ein Sohn dagegen gehört für immer zur Familie. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Jesus macht frei. Sicherlich fragen sich manche, warum ich gerade zu diesem Bibeltext diese Freiheitsstatue abgedruckt habe und warum ich da eben auch schon was zu erzählt habe. Der Grund dafür ist, dass ich mit der Freiheitsstatue zeigen möchte, dass man nach irdischen Kategorien nie völlig frei ist. Und eine Statue allein schenkt noch keine Freiheit, macht keine Freiheit. Wie ich schon sagte, hat es nach dem Aufstellen der USA, nach dem Aufstellen der Statur in den USA noch sehr lange gedauert, bis eine relative Freiheit da ist. Und wirkliche Freiheit gibt es, glaube ich, auch in den USA nicht, auch wenn die das sich sehr groß auf ihre Fahnen geschrieben haben. Das zweite Foto habe ich darum dazugestellt. Ihr könnt es wahrscheinlich fast nicht erkennen, was da drauf ist. Da ist auch die Freiheitsstatue drauf. Aber sie ist so, dass man sie fast nicht erkennen kann. Es ist aus großer Entfernung fotografiert. Sie verschwimmt praktisch mit dem Hintergrund, wo Hafenkräne stehen und alles Mögliche. Und von der Silhouette her gesehen, ist sie fast ähnlich wie so ein Hafenkran. Und ich fand das auf dem Bild ganz spannend zu sehen. Also ja, mit ein bisschen Abstand betrachtet, ist die Freiheit auch schon mal nicht so frei. Also die wirkt gar nicht so frei. Man kann aus der Entfernung nicht erkennen, dass es die römische Göttin Libertas sein sollte. Keine Ahnung, was das ist aus der Entfernung. Es ist irgendwas, was zu Amerika gehört, aber zu Amerika gehört ganz viel. Die Freiheitsstatue steht nicht isoliert für ein freies Land, in dem alles frei wäre, glaube ich. In eine solche Welt hinein, wo man sich zwar an einzelnen Punkten die Freiheit auf die Fahnen geschrieben hat, aber auf der anderen Seite doch nicht wirklich frei ist. In eine solche Situation hinein spricht Jesus von der Freiheit. Freiheit, die nur durch Wahrheit und durch ihn selbst möglich ist. Seine gläubigen Zuhörer verstanden ihn nicht. Also die Gläubigen verstanden ihn nicht. Sie stritten sogar ab, jemals nicht frei gewesen zu sein. Wie im Römischen Reich üblich, bezogen sie das Wort Freiheit automatisch erstmal auf Sklaverei. Und interessant finde ich, aus Sicht eines römischen Bürgers waren die ja alle nicht frei. Also nur der römische Bürger war wirklich frei im Römischen Reich. Also das hier waren ja Juden, zu denen er spricht, und die wären aus römischer Sicht nicht frei gewesen. Aber sie sahen sich als frei. Aus ihrer Sicht waren nur die Sklaven nicht frei. Wer ist eigentlich frei? Die Antwort von Jesus überrascht sie. Weil sie denken in einer völlig anderen Kategorie in Bezug auf Freiheit und Sklaverei. Jesus bezieht es nicht auf die menschliche Sklaverei. Jesus bezieht sich auf die Sklaverei, die geistlich passieren kann. Durch Rebellion gegen Gott, die auch Sünde genannt wird, gerät man in diese Art der Sklaverei, und zwar in der Regel ohne es zu merken. Und andersherum, ohne dass man die Wahrheit anerkennt, kann man von dieser Abhängigkeit, von dieser Versklavung nicht frei werden. von der Rebellion gegen Gott. Das ist wie bei anderen Abhängigkeiten auch. Solange jemand, der von irgendetwas abhängig ist, nicht wahrnimmt, dass er abhängig ist und sich nicht eingesteht, dass er abhängig ist, solange ist keine echte Freiheit möglich. Und das wichtige Stichwort dazu ist Wahrheit. Ich muss erst mal der Wahrheit ins Auge sehen und mir meiner Abhängigkeiten bewusst werden und nicht meinen, ich bin doch frei. Ich habe in meiner Jugendzeit einen ganz lieben Freund gehabt, zu dem ich jetzt schon seit Jahren keinen echten Kontakt mehr hatte. Und der hat Kokain genommen und hat mir immer wieder beteuert, dass er nicht abhängig ist. Und ich denke, er hat das selbst geglaubt? Der hat es wirklich selbst geglaubt. Es ist unvorstellbar. Er hat alles Mögliche angestellt, um immer wieder neu an Kokain zu kommen, aber hat mir immer wieder gesagt, er sei nicht abhängig davon. Wir selbst nehmen nicht immer unbedingt wahr, wovon wir abhängig sind. Das nehmen meistens erst andere wahr. Nur die lassen sich ja das dann nicht unbedingt sagen von anderen, wenn ich von irgendwas abhängig bin. Niemand ist von sich aus frei. Und das ist, glaube ich, mal die wichtigste Erkenntnis, gerade gegenüber Menschen, die von sich behaupten, ich bin doch von nichts abhängig. Also es ist gerade das Gegenteil. Wir alle sind von irgendwelchen Dingen abhängig. Niemand ist hundertprozentig frei. Mancher ist in Bezug auf Armut oder Reichtum unfrei. Der eine, weil er zu arm ist und entweder sich im Neid zerfressen wird oder sogar zum Verbrecher wird und versucht, sich Reichtum von anderen zu holen. Ein anderer hängt so sehr am Reichtum, dass er abhängig ist und große Riesenängste hat, immer neue Versicherungen abschließen muss und krampfhaft darum bemüht ist, seinen Reichtum beisammen zu halten. Einer entdeckt vielleicht die große Freiheit im Kapitalismus, ein anderer im Kommunismus und beide merken nicht, wie unfrei sie doch auch diese Systeme machen. Es gibt sogar Menschen, die meinen, die Wahrheit in der freien Wissenschaft gefunden zu haben und setzen sich dann doch komischerweise dafür ein, dass andere ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht frei lehren und weitergeben dürfen. Auch die Freiheit selbst in ihrer Ausprägung des Liberalismus ist, glaube ich, nicht wirklich frei, weil sie die Freiheit zum Götzen oder zum Gott erhebt. Nur Jesus, sagt er, macht frei von solchen Abhängigkeiten. Wobei man natürlich jetzt einwenden könnte, in dem Moment, wo ich mich auf Jesus einlasse, bin ich ja von ihm nicht frei. Aber wie gesagt, niemand ist wirklich von allem frei. Frei von der Sklaverei konnte man damals nur werden durch ein Wort des Hausvaters, der denjenigen entlassen hat. Oder durch ein Wort des Sohnes, des Erben, der die Hoheit darüber hatte, auch Leute freizulassen, weil es ja sein eigenes Erbe betraf. Dieser Sohn, der in dieser Art und Weise freisprechen kann, freilassen kann, dieser Sohn ist Jesus, der von sich selbst sagt, dass er die Wahrheit ist. Durch ihn, die leibhaftige Wahrheit, kann der Sklave zum Freien werden. So endet dann Jesus auch mit der Feststellung, nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Nichts sagt der Text jetzt darüber, wie das denn gehen kann und was da genau passiert, inwieweit Jesus frei macht. Dazu müssen wir uns jetzt einen neuen Text widmen, den Paulus geschrieben hat. Auf der nächsten Seite findet ihr den. Die zweite Aussage meiner Predigt lautet, wer tot ist, ist frei von Sünde. Und anhand von einem Text aus dem Römerbrief werden wir betrachten, wie denn das nun geht mit der Freiheit in Christus. Auch wenn Paulus sich nicht ganz einfach ausdrückt im Römerbrief, so sind meines Erachtens die wichtigsten Kapitel über die Freiheit von Christen und für das, was Christsein theoretisch bedeutet, im Römerbrief in den Kapiteln so etwa 4 bis 10 drin enthalten. Also Paulus beschreibt da ausführlich kapitelweise, was Christsein theoretisch eigentlich bedeutet. Und einen markanten Abschnitt daraus habe ich einmal ausgewählt und den möchte ich euch vorlesen aus dem Römerbrief Kapitel 6 ab Vers 6. Da schreibt Paulus, das gilt es also zu begreifen. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklave der Sünde sein. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, dann werden wir, davon sind wir überzeugt, auch zusammen mit ihm leben. Wir wissen ja, dass Christus vom Tod auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus die Sünde ein für alle Mal gegeben, was sie zu fordern hat. Mit seinem Leben aber gehört er Gott. Genauso müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Lasst also nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird, gehorcht nicht seinen Begierden. Der wichtigste Gedanke für Paulus ist, dass Jesus am Kreuz stellvertretend für jeden Menschen gestorben ist. Also insgesamt ist das der wichtigste Gedanke für ihn. In unserem Text jetzt aber dreht es Paulus genau rum. Er schreibt hier nicht davon, dass Jesus stellvertretend für uns gestorben wäre, sondern sagt, wir sind mit ihm gestorben. Ein Kapitel davor, in Kapitel 5 vom Römerbrief, da hatte Paulus das anhand von der Taufe dargestellt und deutlich gemacht. Also er hatte geschrieben, durch das Untertauchen in der Taufe zeigst du, dass du mit Jesus gestorben und begraben wurdest. Und durch das Auftauchen aus dem Wasser bei der Taufe zeigst du, dass du mit Jesus auferstanden bist. Die Taufe symbolisiert Karfreitag und Ostersonntag. Darauf kommt jetzt Paulus in Kapitel 6 zurück und zieht seine gedankliche Linie noch ein Stück weiter. Wenn wir durch Glaube und Taufe mit Jesus Christus gestorben sind, dann sind wir doch tot. Wer aber tot ist, kann nicht sündigen, so sein Gedankengang. Wer tot ist, steht folglich nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Wer tot ist, der rebelliert nicht mehr gegen Gott. Wer tot ist, der kann nicht mehr sklavisch in verschiedene Abhängigkeiten verstrickt sein. Wer tot ist, ist frei. Wichtig aber, sehr wohl kämpft der äußere Körper noch mit den Folgen von Sünde und Schwierigkeiten und Herausforderungen und Abhängigkeiten. Aber als Christ ist man von der Herrschaft und der Macht des Todes und der Sünde befreit. Wenn es automatisch so wäre, dass ein Christ durch den Tod von Jesus nichts mehr falsch macht und schon gemäß dem lebt, was er ist, dann hätte Paulus den Vers 12 nicht mehr schreiben müssen. Hat er aber. Lasst also nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Es ist auf den ersten Blick ein bisschen irritierend, wenn Paulus zuerst feststellt, dass ein Christ nicht mehr sündigen kann, weil er tot ist, und dann aber dazu auffordert, sich nicht mehr von der Sünde beherrschen zu lassen, weil man lebt. Christsein hat eine theoretische und eine praktische Seite. Und Paulus widmet sich hier vor allem der theoretischen Seite. Die Theorie sagt, wer tot ist, kann keine Gesetze mehr übertreten. Wer tot ist, kann sich gegenüber Gott und anderen Menschen nicht mehr falsch verhalten. Er kann sich gar nicht mehr versündigen. In der Praxis, da kommt aber dieser sogenannte alte Mensch im Körper des Christen immer wieder hoch. Er zuckt noch ein bisschen sozusagen. Der alte, mit Jesus gestorbene Mensch zuckt und führt manchmal sogar noch ein ausgiebiges Eigenleben. Wichtig ist, glaube ich, dass wir uns als Christen davon nicht irritieren lassen, dass das so ist. Gerade wenn die Praxis der Theorie noch hinterherhinkt, so ist es wichtig festzuhalten, dass Christsein sich nicht am Lebensstil festmacht, auch wenn das schön ist. Aber Christsein macht sich an Glaube und Taufe fest. Wenn wir Christsein am Lebensstil festmachen, dann werden wir immer plötzlich zum Nichtchristen, wenn wir uns falsch verhalten. Das nimmt eine totale Schieflage an. Dass die Lebenspraxis dann doch nicht egal ist, ist ein anderer Punkt. Und da schreibt ja Paulus auch, dass ihm wichtig ist, dass wir mit dem neuen Leben für Gott leben. Aber es gründet sich eben in Glaube und Taufe und nicht dem Befolgen von Geboten und Vorschriften, egal ob sie uns von außen genannt werden oder ob sie von uns selbst gemacht wurden. Dieses neue Leben für Gott ist eben gerade nicht von Geboten oder Verboten gekennzeichnet, sondern von der Freiheit, die sich weder von Gesetzen noch Begierden beherrschen oder einengen lässt. Und damit sind wir bei der dritten Aussage, jetzt zu dem nächsten Text, der etwas länger ist. Da schreibt Paulus in dem ersten Korintherbrief: Alles ist erlaubt, aber. Alles ist erlaubt, aber. Es ist wieder Paulus, der uns den Umgang mit der christlichen Freiheit erklärt. In den Kapiteln 5 bis 10 im ersten Korintherbrief behandelt Paulus eine ganze Reihe von praktischen Fragen für das Leben von Christen. Also eben im Römerbrief, auch Kapitel so 4, 5 bis Kapitel 10 etwa, da ging es um die Theorie. Jetzt erster Korintherbrief, Kapitel 5 bis 10 geht es um die Praxis. Und an zwei Stellen, und deswegen habe ich das ausgewählt, an zwei Stellen greift hier Paulus einen Spruch, einen Vers aus seinem Umfeld auf. Der ist also nicht von ihm, der Vers. Der heißt, alles ist erlaubt. Es ist ein Spruch, der von griechischen Philosophen aufgestellt wurde und dazu ermutigen wollte, dass Menschen keinerlei Gesetzen unterstehen, außer denen, die sie sich selbst geben. In Kapitel 6, Vers 12 und Kapitel 10, Vers 23 schreibt er, alles ist erlaubt. Erlaubt bezieht sich also auf diesen Vers, auf diesen Spruch aus der Gesellschaft. Das Schöne an diesem Spruch ist, dass er zwar zum Widerspruch herausfordert, aber dass man ihm gar nicht so einfach widersprechen kann. Und zwar egal, ob man Christ ist oder nicht Christ. Der Aussage, alles ist erlaubt, wird jeder sofort widersprechen wollen, aber begründet es erstmal. In Korinth führte das Ausleben dieses Spruches zu einer völligen Freizügigkeit, Zügellosigkeit. Es gab keine moralischen Hemmungen. So war abgeleitet von dem Wort Korinth das Wort Korinthisieren entstanden für Leute, die völlig zügellos leben, die null moralische Werte haben und nur egoistisch auf sich selbst schauen. Und interessant ist nun, dass in diese Situation hinein, einer unmoralischen Stadt, Paulus zitiert, alles ist erlaubt und dem dann nicht widerspricht. Er setzt nur ein Aber dahinter. An dem, was wir im Römerbrief eben gehört und gelesen haben, wäre es ja auch komisch gewesen, wenn Paulus diesem Spruch widersprochen hätte, weil es hätte ja sein Spruch sein können mit alles ist erlaubt. Wenn er ihn pauschal abgelehnt hätte, wäre er irgendwie völlig in der Theorie des Christseins völlig neben die Spur geraten. Theologisch war der Spruch aus seiner Sicht richtig, auch wenn die griechischen Philosophen ihn so nicht verstanden haben. Für Christen ist doch, wenn man tot ist für die Sünde, es folglich richtig, dass man keine Gesetze mehr befolgen muss. Also wenn ich diese Argumentationslinie von Paulus aus dem Römerbrief nicht nur in der Theorie nehme, sondern sie auf die Praxis übertrage, dann heißt das, Christen machen, was sie wollen. Kann und darf ich als Christ machen, was ich will? Wie eigenverantwortlich und selbstbestimmt bin ich als Christ? Paulus sagt, alles ist erlaubt. Er greift diesen Spruch der griechischen Philosophen auf und sagt es, jo, ist so. Und dann kommt das Aber. Als Christ darf ich alles essen, zum Beispiel. Aber wenn ich Fliegenpilze esse, ist das nicht sehr gesund für mich, könnte ich jetzt sagen. Empfehlenswert ist das nicht, auch wenn mich Gott nicht dafür zur Rechenschaft zieht, wenn ich Fliegenpilze esse. Als Christ darf ich unmoralisch leben und sündigen? Soll ich eigentlich nicht. Kann aber passieren. Also, aber Gott wird mich doch nicht dafür strafen, wenn ich doch tot bin. Wenn ich doch mit Christus gestorben bin. Also darf ich es dann machen? Darf ich alles machen, was nicht ausdrücklich verboten ist? Also ich glaube, empfehlenswert ist das nicht, weil ich selbst oder andere könnten da Schmerzen davontragen oder sogar sterben. Der Knackpunkt ist, dass ich im neuen Leben eines Christen, dass es im neuen Leben eines Christen nicht darum geht, Gebote einzuhalten oder Verbote einzuhalten. Es geht darum, wozu dient etwas und welche Folgen für Glauben und Leben hat etwas. Und deshalb das Aber von Paulus. So wählt Paulus sehr weise Erklärungen, wie ich finde, um theologisch korrekt zu bleiben, also alles ist erlaubt, und trotzdem seelsorgerlich Rücksicht zu nehmen und deutlich zu machen, dass nicht alles wirklich weise ist. Er formuliert zwei Filter. Also ihr kennt das Kaffeefilter, ne? Bleibt ein bisschen was hängen, kommt nur das Gute kommt unten durch. Oder ihr kennt das bei einem Spamfilter, da werden auch manche Sachen ausgefiltert aus den E-Mails, die ihr besser nicht lesen wolltet oder solltet. Und so Filter hat Paulus hier mal aufgestellt durch sein Aber. Und zwar einmal die Nützlichkeit und die Folgen für mich in 1. Korinther 6, Vers 12. Und zweiter Filter, die Nützlichkeit und die Folgen für andere. 1. Korinther 10, Vers 23 und 24. In Kapitel 6 und 7, da geht es Paulus um Sexualmoral. Auswirkungen für das Leben von einem selbst und für andere in Bezug auf sexuelle Verfehlungen. Und hier steht das Wort Unzucht in vielen deutschen Übersetzungen. Das Wort Unzucht kann ja viel meinen. Jeder hat bestimmt eine Vorstellung davon, was unzüchtig ist und was züchtig ist. Aber ich fürchte, wenn wir das hier alle aufschreiben, was jeder davon für eine Meinung hat, wird das nicht deckungsgleich sein. Und so war das auch damals schon. Also das griechische Wort heißt Porneia und es meint keine bestimmten Dinge. Es meint einfach allgemein das, was im sexuellen Bereich als verwerflich und als unmoralisch galt. Und der Knackpunkt ist dabei, dass Sexualität anders als andere Verhaltensweisen immer etwas Gravierendes in mir selbst auslöst. Es nimmt mich gefangen, positiv oder negativ. Also wenn man heiratet und verliebt ist, ist es ja was sehr Positives, wenn man davon gefangen nimmt, denkt man zumindest. Ja? Aber in vielen anderen Bereichen kann dieses Verlangen, von dem man bestimmt wird, auch negativ sein. Durch Sexualität können Abhängigkeiten entstehen. Und zwar entweder zur Sexualität an sich, heutzutage nennt man das Sexsucht, oder auch Abhängigkeiten zum Partner. Sexualität ist eben kein Sport, den man mal macht und mal guckt, was passiert, weil es Spaß macht. Über den sexuellen Akt hinaus entstehen Bindungen und Abhängigkeiten in ganz vielen Fällen. Es gibt aber auch andere Bereiche, wo durch Zweckentfremdung und Missbrauch irgendwelche Dinge, die eigentlich als gut gedacht sind, doch plötzlich in Abhängigkeiten führen. Medikamente, Alkohol, Drogen, verschiedene Sachen. Es können Bindungen entstehen. Und überall, wo Bindungen und Abhängigkeiten entstehen, da ist die Folge, dass jemandem wehgetan wird. Entweder der Person selbst, die diesen Missbrauch begeht, oder anderen, die davon betroffen sind. Paulus appelliert darum an die Christen, ihren Körper als heiligen Tempel von Gottes Geist zu sehen, ähnlich wie die ganze Gemeinde Gottes Tempel sein soll. Ein solcher heiliger Körper, ein solcher Tempel ist eben nicht für alles bestimmt. Ein heiliger Tempel ist für heilige Dinge bestimmt. Der Filter lautet also ganz einfach: Nützt es meinem Glauben und meinem Leben oder wird da etwas eventuell Macht über mich ausüben und in eine Abhängigkeit führen? Erster Filter für das Leben als Christ: Wird etwas meinem Leben dienen oder schaden? Wird etwas meinem Glauben dienen oder schaden? Auf den ausliegenden Blättern habe ich zu diesem Text einmal ein Geländer in den Bergen abgebildet. Die eine Farbkopie erwischt haben, können es besser erkennen. Die auf den Schwarz-Weiß-Kopien können es ein bisschen schlechter sehen. Also mein Gedanke dabei war, Geländer sind ja nicht unbedingt immer etwas Hinderliches. Geländer können ja auch etwas sein, was mir Schutz gibt. Und natürlich darf ich in den Bergen, wenn ich ein Geländer sehe, da drüber steigen. Ist ja in der Regel niemand da, der mir das verbietet. Aber es ist nicht immer weise, über ein Geländer drüber zu steigen, weil möglicherweise danach ein Absturz passiert. Und ich glaube, so ist das auch mit verschiedenen Dingen, die wir für unser Christsein formulieren können. Für unser eigenes am besten und nicht für das Christsein anderer. Wir brauchen ein paar Leitplanken, ein paar Geländer, um uns vor dem Absturz zu bewahren. Aber nicht als Gesetze, sondern als weise Richtlinien, um uns zu schützen. Es gibt da manchmal so einen schmalen Grat. Und ich glaube, es ist wichtig, als Christ diesen schmalen Grat, diesen Freiraum auszuhalten zwischen diesem Geländer, das gut ist, und zwischen einem Gesetz, was mich einengen will und was dazu führt, dass ich nachher das Gesetz nur noch um des Gesetzes willen einhandeln will. Ich darf natürlich jede Absperrung, die ich mir selbst setze, übertreten. Und Gott wird mich nicht dafür strafen. Aber es ist nicht weise, jede Absperrung zu übertreten, weil der Absturz folgen kann. Für Christen gibt es keine Gesetze mehr, deren Übertretung zum Tod führen könnte, weil sie bereits mit Christus gestorben sind. Aber für Christen sind Geländer ganz wichtig, um Abstürze zu verhindern. Bei der zweiten Stelle in dem Kapitel, in Kapitel 10, geht es um Götzendienst. Ein völlig anderer Hintergrund und folglich ist auch Paulus' Argumentation eine andere. Beim Götzendienst, Götzen gibt es ja eigentlich gar nicht, im Sinne, so wie Paulus es versteht. Im Götzendienst ist vor allem der andere in Gefahr, so schreibt es in Vers 24. Denk doch auch mal an die anderen. Also nicht alles, was mir nicht schadet und wo ich nicht abstürzen werde, ist deswegen gut. Ich habe passend dazu dann mal das Bild mit der Raubkatze da gemacht. Also für eine Raubkatze ist ein Zaun natürlich eine Einschränkung. Und die Raubkatze wäre viel lieber in ihrer vollen Freiheit unterwegs. Aber weil das anderen schaden kann, ist zumindest in Deutschland es in der Regel so, dass Raubkatzen eingezäunt sind. Und ich glaube, wir als Christen können auch manchmal so etwas Raubkatzenmäßiges an uns haben, ohne dass wir das wollen und ohne dass es für uns selbst eine Gefahr darstellt. Und trotzdem kann es andere in Gefahr bringen. Und deswegen ist der Zaun oder das Geländer nicht nur dann gut, wenn wir selbst abstürzen könnten, sondern auch dann, wenn durch unser Verhalten andere abstürzen könnten. Und so schreibt Paulus und erklärt Paulus an diesem Beispiel des Essens von Fleisch, was vorher anderen Göttern geopfert wurde. Im Prinzip ist das wurscht. Es gibt ja keine anderen Götter außer den einen Gott. Also was soll mit dem Fleisch schon sein? Es schmeckt oder es schmeckt nicht. Aber wenn ein anderer das sieht, dich sieht, wie du eine fragwürdige religiöse Praxis machst, und dadurch verleitet ist, es vielleicht nachzumachen, obwohl er dabei im Hinterkopf irgendetwas ganz Verworrenes hat oder sich dabei vielleicht sogar diesen anderen Göttern zur Verfügung stellen will. Da überschreitet das die Grenzen des anderen. Also meine Freiheit bricht in die Freiheit des anderen ein und verführt ihn dazu, etwas zu tun oder zu lassen, etwas nachzumachen oder an etwas zu zweifeln, obwohl ich mir da überhaupt keine Gedanken zu gemacht habe. Und deswegen ist der zweite Filter von Paulus, denk doch auch mal daran, was die anderen dazu sagen, was das mit anderen machen könnte, wie du dich verhältst, wenn du deine Freiheit, die du hast, maximal auslebst. Vor einigen Wochen habe ich auf Facebook einen interessanten Kommentar dazu gelesen oder einen Post, der das gut zusammenfasst, was ich jetzt alles erzählt habe. Damit komme ich auch zum Ende. Und zwar der Eintrag war von Christoph Lenzen, der Pastor der FEG in Gera in Ostdeutschland. Er schrieb zum Thema Freiheit: Wir haben in Christus Freiheit und es gibt zwei Türen, durch die wir den Raum der Freiheit wieder verlassen können. Die Tür des Gesetzes auf der einen Seite, die direkt wieder in die Sklaverei führt, und die Tür der totalen Erlaubnis, keine Regeln mehr. Die eine Tür, er meint damit die des Gesetzes, klebt ein Preisschild auf die freie Gnade Gottes, nämlich du bist nur dann gerettet, wenn du dies und jenes tust. Die andere Tür, schreibt er, entfernt das Preisschild von der Sünde, nämlich die Konsequenzen, die sündiges Verhalten entweder für mich selbst oder für andere hat. Also beide Türen führen in eine neue Bindung und schaden mir selbst oder andere. Und darum, so folgert er, sollten wir als Christen doch diesen Freiraum, den uns Christus schenkt, nicht verlassen. Wir sollten diesen Freiraum, in dem sowohl Freiheit von Gesetzlichkeit als auch Freiheit von der beherrschenden Macht der Sünde möglich ist, nicht verlassen, sondern drinbleiben. Bei Jesus ist Freiheit. Wer an Jesus glaubt, ist frei. Darum lasst uns diese Freiheit nicht aufgeben. Weder in die eine Richtung der Gesetzlichkeit, noch in die andere Richtung der alles ist erlaubt, wenn wir es überbetonen. Denkt dabei an die Freiheitsstatue von New York. So eine Statue schenkt keine Freiheit. Sie ist nur ein Symbol. Sie bewahrt auch nicht vor neuen Abhängigkeiten und Unfreiheit. Menschliche wie christliche Freiheit, die entsteht nur da, wo ich sie täglich lebe. Und zwar angemessen so, dass ich weder meine Freiheit noch die Freiheit von anderen damit einschränke und übertrete. Amen.